aber eigentlich sind es meistens immer so drei Alben. Ja. Das erste Album, ich komme daher, das ist meine Hood, das sind meine Leute, mit denen habe ich schon Stress gehabt, das habe ich schon. Zweites Album, jetzt habe ich Fame, die Drogen kicken ein oder ne, ich habe eine neue Freundin kennengelernt, aber auch sie hat mich irgendwie verarscht, bla. Drittes Album, ich habe die Tablettensucht oder sonstiges hinter mir gelassen, immer noch Stress mit denen, aber zum Glück habe ich immer noch meine Homies, die mir die, so bla. Danach ist meistens Feierabend.
Das ist bringt das aber sehr gut auf den Punkt.
Das ist aber ein internes, das ist ein Problem der Kunstform. Ja. Und da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen.
Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Unser heutiger Gast ist eine Musiklegende. Jochen Distelmeier von Blumenfeld hat schon viel gesehen, viel gemacht und sehr viele Menschen mit seiner Musik beeinflusst und geprägt. Dass Rap auf der anderen Seite auch ihn geprägt hat, und er überraschenderweise bis heute ganz nah an der Musik, vielleicht nicht am Genre und an allem, was passiert, aber auf jeden Fall an der Musik und ihren Künstlern ist. Das erfahrt ihr ganz genau, wenn ihr in der kommenden Stunde diesem spannenden Gespräch lauscht, hier bei Was ist Rap für dich? Viel Spaß.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Baxman. Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Jochen, schön, dass du Zeit hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Was ist Rap für dich?
Eine Musikform, die mich zu einer bestimmten entscheidenden Phase in meinem Leben sehr abgeholt, begleitet und geprägt hat. Und ja.
Zu einer bestimmten Lebensphase?
Ja, so Ende der 80er, Anfang der 90er, als in der Bundesrepublik, dass die Musik sozusagen, Popmusik, sich irgendwo zwischen Schlager, Deutschrock und Funpunk bewegte und das sehr unbefriedigend für mich war und langweilig. Und ich mich nach Leuten sehnte, die aus ihrem persönlichen Leben erzählten. Und das habe ich in Hip-Hop gefunden.
Das finde ich schon einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil das ist ein bisschen, je nachdem, wo man sieht, doch eigentlich insgesamt noch eine Pionierzeit, in Deutschland noch ein totales Brachland, wo sich gerade etwas entwickelt. Es ist wahrscheinlich dann eher die Musik aus Amerika oder England, die dich da wahrscheinlich geprägt hat, oder?
Ja, sicher, klar. Klar, schon seit Anfang, Mitte der 80er und so, ne?
Ja.
Also das sagen wir mal subkulturelle, undergroundmäßige Milieu, aus dem ich sozusagen stamme oder auch popmusikalisch sozialisiert bin, war damals so, dass man sich eigentlich nicht für so Genregrenzen interessiert hat und, ne, sondern grenzenübergreifend, genreübergreifend Interesse daran hatte. Also du konntest Punkrock hören, das ist ja dann auch für Hamburg besonders sprichwörtlich mit der Hafenstraße, Hardcore, aber eben auch Hip-Hop oder Popmusik im weitesten Sinne.
Wie hast du es denn so wahrgenommen? Ist es wahrscheinlich als Musik auf dich zugekommen, ne? Ich werde jetzt schon sehr spitzfindig oder schon hast du diesen Kulturaspekt, der sich ja im Prinzip dann auch erst über die Jahre so weiter daraus entwickelt hat und präsent wurde. Hast du das auch schon so wahrgenommen oder war es im Kern die Musik?
Nee, erst waren es Singles, Sugar Hill Gang natürlich, diese Sachen, Afrika Bambaataa und so, die irgendwie rüberwehten in irgendeine Disco, damals sogar noch in Provinzdisken oder, ne? Wo es so dieses klare genremäßige Branding eigentlich so gar nicht gab, sondern man eigentlich so eine Art Disco-Song, ne? Ja. Erweitert hörte. Dann gab es die ersten Filme. Leute, die drüben waren, erzählten, ne, was sich da so entwickelte und bewegte. Und wie gesagt, dann so Ende der 80er, Anfang der 90er, als es dann so für mich klar war, gab es vorher Slick Rick und andere, was dann war für mich vor allem Public Enemy und Boogie Down Productions, die Bands.
Du hast ja schon gesagt, es ging auch so ein bisschen um den Inhalt, der damit transportiert wurde. Was ist?
Ja, oder die Haltung erstmal.
Ja,
also die grundsätzliche, was ist das grundsätzliche Interesse daran, der Leute, die das gemacht haben, aus ihrem Leben, von ihrer Sicht auf die Dinge, in allen Facetten und allen Schichtungen. Ne? Privater Kram, Party-Songs, politische, ne? Wie dann eben Public Enemy oder KS-One. Perspektiven und Sichten darauf. Das war in der Bundesrepublik für mich komplett unterrepräsentiert, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und das war das, wo ich eigentlich musikalisch herkam. Sowohl über Punkrock als auch, wenn man so sagen will, so Singer-Songwriter-Sachen wie Bob Dylan oder ähnliches. Und ich konnte in, ja, vor allen Dingen Public Enemy, Chuck D und den Leuten so eine Art, ich erkannte Franz Josef Degenhardt, Bob Dylan und andere, ja, die jetzt in dem Sinne nicht gerappt haben, aber wo also lange Textmassen, lange Erzählung, hier, es ist dringend, mir liegt was auf dem Herzen, das muss ich euch mitteilen, das entdeckte ich da wieder. Und dem fühlte ich mich zugehörig.
Konntest du mitfühlen mit dem, was dir diese Künstler erzählt haben? Oder waren es neue Welten?
Ja, natürlich waren es auch neue Welten, weil die sozialen Backgrounds natürlich komplett andere waren. Ne? Aber davon abstrahierend habe ich einfach authentische Leute von sich erzählen hören. Und nach meinem Verständnis von Musik oder Kunst generell geht es genau darum, dass man connected, dass man Kontakt aufnimmt mit der Person dahinter, die von sich erzählt. Nur so, ja, das ist eigentlich die wirkliche Verbindung, die wir aufnehmen. So.
Welche Einflüsse hatte das dann auf dich ganz privat zu dem Zeitpunkt in deinem Leben?
Ich habe es halt ständig gehört zusammen mit Kumpels, die ähnlich tickten. Privater Einfluss. Also ich fühlte mich auf eine Art eben in dieser Haltung, die ich vorhin beschrieben habe, bestätigt und nicht alleine gelassen, vielleicht in dem Sinne. Ne? Auch wenn es ein paar hunderte, tausend Kilometer weiter entfernt, anderer Kulturkreis, whatever, anderer Background, andere Geschichten, ne? Andere Probleme, Nöte und solche Geschichten waren. Aber es war ein Gefühl der Verbundenheit, was mich meiner eigenen Sachen, ne? Die ich nach wie vor einer Gitarre entwickelt habe, so mit beflügelt haben, oder? Ne?
Hat es wirklich auch Inspirationseinflüsse? Also hast du gemerkt, dass es irgendwie deine Art von Verständnis von Musik, wie du sie machen möchtest, irgendwie verändert hat?
Nee, das in dem Sinne eigentlich nicht. Ja. Also mir war relativ früh klar, dass ich jetzt nicht mit Sampler oder Beats sowas machen wollen würde. Ich hatte immer unterschwellig das Gefühl, noch bevor es so einen Ausdruck wie Cultural Appropriation oder ähnliches gab, dass mir das eigentlich nicht zusteht. Also, und dass das auch nicht das ist, was mich wirklich musikalisch dann interessierte. Ja, sondern dass ich in der Art, wie ich dann auch schon vor Blumfeld, aber auch mit Blumfeld anfing, Texte zu schreiben, ne? Weniger Melodiegesang, sondern eher so ein, ne? Quasi staccato-artig gerappter Vortragsstil, dass ich das auch zu, sagen wir mal, so angepunkten oder neusigeren Bandstücken machen kann. Das war für mich das Spannende, diese Reibung, ne? Und diese, wie gesagt, Genregrenzen überwindende Verbindung scheinbar unterschiedlicher musikalischer Ansätze.
Was waren eigentlich deine Quellen dafür? Wir müssen ja Leute auch immer so ein kleines bisschen dafür abholen, dass wir jetzt von Ende der 80er, Anfang der 90er sprechen.
Ja.
Es gab keinen Streamingdienst, der dir das per Algorithmus zugespielt hat, sondern du musstest schon dich auf die Suche machen.
Ja, das hatte man natürlich schon also ich komme aus Bielefeld, einer Provinzstadt in Nordrhein-Westfalen, diese Art des Suchens nach Sachen, die einem eine komplett neue Welt sozusagen eröffneten, das hatte man ja schon damals gelernt über Punkrock, Fernsehen, Kultur, ne? BFBS, Alliiertenradio, ne, wo halt coole DJs Sachen spielten. Ältere Freunde, die wie so Torwächter, ja, oder Plattenhändler. Ich weiß nicht, ob das es in deiner Generation über so ein 70er, 80er gab es den arroganten Plattenhändler, der wie so ein Torwächter, ja, überprüfte, ob du es würdig bist, ja, den wirklich heißen Scheiß über den Tresen geschoben zu bekommen. Und
du warst würdig für den richtig heißen Scheiß?
Nein, natürlich. Ich war natürlich komplett unwürdig, aber ich war sehr hartnäckig und wollte das wissen. Und was jetzt der Unterschied ist qualitativ zwischen, I don't know, Bad Brains und UK Subs oder keine Ahnung. Okay, jetzt komme ich ins Fabulieren. Aber natürlich hat man das da schon so gelernt.
Ja.
Und das war dann auch später in Hamburg mit Hip-Hop für mich oder auch schon vorher mit Hip-Hop genauso anwendbar. Radioformate, Alliierten, BFBS, wo die Musik gespielt worden ist, Fanzines oder Zeitschriften, in denen darüber berichtet wurde, ne? Mundpropaganda, irgendwie hast du den und den Film gesehen, hast du da und davon gehört und so. Und dann so hat man sich das zusammengesammelt. Das machte die Sache, und das ist sicherlich auch deine Sozialisation oder Erfahrung, das machte die Sachen so wertvoll.
Ja,
so kostbar. Es war so wie Freibeuter, ja. Irgendjemand hat mal den schönen Satz geprägt, früher war, legte man für Salz, hunderte von Kilometern auf den Weltmeeren zurück, um es zu bekommen. Es war ein kostbares Gut. Mittlerweile ist es in kleinen Papiertütchen, überall liegt es rum und ist erhältlich. Und Leute, die wissen, welche Wege man dafür zurückgelegt hat, ja, welche Risiken und Gefahren man dafür sich auf sich genommen hat, die wissen, wie tief die Liebe, ja, die Bedeutung dazu gehen kann.
Gerade in der Zeit ist ja das Album noch ein sehr, sehr wichtiges Element.
Richtig, ja.
Du hast jetzt schon ein paar Gruppen genannt, aber gibt es auch so das eine Album aus dieser Epoche, das dir besonders maßgeblich hängen geblieben ist, das dich quasi wie so ein bisschen wie so das Album dieser Zeit bis heute verfolgt im Positiven?
Nein, nein, kann man so nicht sagen. Also ich denke, das erste Nas-Album war dann so eine Art Meilenstein, der eine, sagen wir mal, so liebevolle Begeisterung der Zeit davor in den unterschiedlichsten Schattierungen und Strömungen, die es ja damals schon auch gab mit Hip-Hop, auf symbolhaft gebündelt hat. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt das entscheidende Album war, aber ich kann in allen Rankings der letzten 20 Jahre, in denen immer Nas erwähnt worden ist, kann ich sehr gut nachvollziehen, warum dieser Pick. Ne? Ja. Es vereinfacht relativ viel. Natürlich kann man, keine Ahnung, Son of Berserk genauso nennen wie Gangsta und natürlich Trap God Quest, bla 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 bla. Welches Album ich ein bisschen unterrepräsentiert finde in der Erinnerung waren, ich hoffe, ich erinnere es richtig, Silver Bullet, englische Hardcore-Rap-Band, Bring Force to the Guillotine. Erinnert das noch jemand?
Ja, das ist selber gerade für mich
ist schwer, absurd, aber ja. Also, nein, aber
es ist ja so, dass Nas-A-Matic am Ende ein Album ist, das im Prinzip eine Dekade und hinter sich vereint. Und
dann, so, wie
du
genau,
schon sagst, man sich genau. Dann, ich mag, das ist eine Anekdote, die ich dann gerne in dem Zusammenhang ab und zu erwähne, Ozark, die Serie, die es gerade gibt, die ich sehr gerne mag. Ich will nicht spoilern, worum es geht und was da passiert, aber es gibt in einer Folge eine Situation, dass eine recht junge Protagonistin auf einem Rachefeldzug ist. Und auf diesem Rachefeldzug wird sie die ganze Folge damit begleitet, dass sie, wenn im Auto unterwegs ist und in diesem Auto
Matic hört.
Hört sie das ganze Album Matic von A bis Z einmal durch.
Krass, ah, krass.
Finde ich total krass. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, das ist 30 Jahre her ungefähr. Und es hat trotzdem noch so einen Impact. Sei es nur, dass es der Autor gewesen ist, der dafür gesorgt hat. Aber alle konnten sich darauf einigen, nee, das hat so viel Impact, das müssen wir auch 30 Jahre später noch reinsetzen. Jetzt hast du davon gesprochen, das ist eine entscheidende Epoche in deinem Leben. Wie lange war diese Epoche
ich
eigentlich?
Ich muss gerade noch mal kurz über Nas nachdenken.
Ja?
Also ich habe jetzt gerade so den Eindruck, dass ich, wenn ich an das Album und eigentlich die ersten drei Alben denke, auch die späteren Sachen, die dann, keine Ahnung, von Puff Daddy oder sowas produziert sind, wo man so denkt, oh,
ich merke schon, du bist leider drin, die Epoche geht länger hier.
Leider hat halt Nas, ist einer von, also ich glaube, das ist generell ein MC-Problem. Viele MCs haben eigentlich keinen guten Musikgeschmack. So.
Hashtag und, Eminem.
Ja, und viele, viele andere auch und sind darauf angewiesen, dass sie Leute an ihrer Seite haben, die genau wissen, was irgendwie, also die nur Musikalität haben, die über quasi das Rappen hinausgeht. Aber ich habe irgendwann mal eine Show von ihm, ich weiß nicht, ob im Fernsehen oder war das schon Internet gesehen später, wo man den Eindruck hatte, dass eigentlich aus jeder Phase, selbst aus Alben, die man so, wo man so enttäuscht, oh Gott, schon wieder scheiße, auf jedem Album immer ein, zwei Hits. Wenn du die Sachen live gehört hast, hast du gedacht, Wahnsinn, krass.
Das ist ein Katalog, ne?
Das ist ein derber Katalog. Leider, muss ich sagen, fand ich dann dieses Kanye-Album super schwach. Also, eben möglicherweise, weil er nicht so einen guten Musikgeschmack hat, Nas. Da war das Pusha T-Album eigentlich so das unerkannt Beste von dieser Kanye-Produktionsphase. Ist eigentlich dafür, dass es so ein Underdog-Album ist, eigentlich ein kanonwürdiges Standardwerk. So. Was ich sagen wollte, ist aber, dass ich in Matic und diese Sachen dann eher so schon, ich fühle es nicht mehr wirklich, wenn ich es jetzt höre.
Ach, nicht mehr?
Ich höre so eine Erinnerung, die ich genießen kann.
Ja.
Ja? Aber
ist das
ich bin bei Kendrick-Alben,
ja,
wo man ja eine Verbindung ziehen kann zwischen Nas und Kendrick in der, ne? Also wie ein uniker einzelner Künstler, ne? Skillbegabt, sowohl, ne? Rap-technisch avanciert, so eine Epoche von Hip-Hop-Entwicklung sozusagen bündelt und das Staffelstab so verantwortungsvoll trägt oder die Flamme, bevor er sie dann weitergibt. Es gibt Sachen bei Nas, die gehen für mich bei Kendrick, die gehen für mich irgendwie deeper. Also so ein Stück wie How Much a Dollar Cost oder Dying of Thirst und selbst HDHD, wie es heißt, glaube ich, von Section 80, die haben eine Deepness und eine Soulfulness, die ich so bei selbst beeindruckenden Stücken von Nas, ne? Selbst heißt es Made You Look oder sowas, das ist auch gut, gute Maxi-Single gewesen. I Gave You Power, ist das das, wo er aus der Perspektive der Pistole, der Knarre, I Gave You Power.
Ja.
Das ist natürlich wahnsinnig kunstvoll und ein genialer Move aus der Perspektive der Waffe zu singen.
Ja.
Aber musikalisch ist es, ja. Verstehst du, was ich meine?
Voll. Ich hab so viele Fragen und Aspekte, Punkte, wo ich reingehen möchte, Richtung Nas. Würde mich sowieso mal interessieren, ob so King's Disease 1 und 2, die jetzt gekommen sind, ob die dich dann irgendwann abgeholt haben.
Nochmal bitte was?
Ob die Alben King's Disease 1 und 2, die dann...
Nee, habe ich mir nicht mehr reingezogen, weil ich hatte, ja...
Tu mir den Gefallen, mach es.
Ja.
Weil ich kann nämlich als ein Fan von, oder ich würde nicht mal sagen, dass ich der größte Nas-Fan bin, aber Illmatic ist allein durch diesen Kick aus dieser Serie wieder voll bei mir. Ich mag es sehr gerne. Ich höre es sehr gerne. Ich kann deinen...
Ach, ist es das Cover, das rote Cover?
Ja, genau.
Ja, doch, da habe ich reingehört. Ja.
Weil ich finde, der neue Nas ist wieder näher an dem alten Nas.
Ja, ist er. Aber es sind so Stellungsverteidigungsalben. Das ist ähnlich wie bei Damn von Kendrick, würde ich sagen. Ja. Also sie wissen, ne? Das sind so wie so strategische...
Ja, Damn,
ne?
Ist das Hit-Album, da müssen die Hits jetzt einfach mal kommen, damit...
Ja, aber es war, es, also auch alles so in Capitals zu schreiben, die Titel, das ist immer schon, wenn das auf so einer grafischen Ebene schon versucht wird, so eine Kohärenz abzubilden, das ist eigentlich kein gutes Zeichen für die künstlerische Spannkraft in dem Album. Also auch wenn da Hits drauf sind, ja, und... Humble, wenn es dann zum achten Mal abgebrochen auf der Show von allen mitgesungen wird, wie bei einem Gottesdienst, natürlich wahnsinnig beeindruckend ist. Aber es ist ein strategisches Album. Es ist ein beeindruckend, aber es ist ein Verteidigungsalbum, will sich nicht die Blöße geben, geht aber noch nicht den entscheidenden Schritt weiter.
Ja.
Ne? So, bla bla bla.
Ich habe ja vorhin mit der Folge angefangen, als ich die Epochen quasi einordnen, weil du davon gesprochen hast, dass es eine Epoche in deinem Leben maßgeblich mitgeprägt hat, wie lang diese Epoche eigentlich ist. Das Gespräch, was wir jetzt weiterführen, zeigt mir ja schon, du scheinst bis heute immer noch voll interessiert und
ja,
auch
natürlich
dran zu sein.
Ja,
ne?
weil es gibt eben immer wieder Alben, Artists, Produktionen, wo genau das stattfindet, was mich interessiert.
Ja.
Wo ich eben meine, es ist mir, ich kann verstehen, dass es so eine Art Hip-Hop-Podcast ist, aber das interessiert mich nicht. Also so, ne? Subsumieren kann man sagen, am Ende interessiert es mich, ob es Soul-Musik ist.
Ja, ja.
Und eine Punk-Band oder eine Band wie die Wipers, ja, können für mich eine Soul-Band sein, so wie Joni Mitchell Soul hat oder eben Kendrick. Stehst du?
Ja.
Selbst, ja, oder Big Toe oder, I don't know.
Warum hast du nie Rap gemacht? Ist es wirklich nur dieser Cultural Appropriation-Punkt? Weil ich meine, am Ende in einer Stadt wie Hamburg hat ja dann, genau wie in Stuttgart, so, haben die Jungs ja gezeigt, so, du kannst dein eigenes Ding daraus machen. Du
ja, rappen wäre kein Problem gewesen, habe ich auf den ersten zwei Blumenfeld-Alben gemacht, sozusagen, als ja. Das noch nicht so genannt
als,
wurde.
Als es noch nicht so genannt wurde,
oder
ja.
So. Das ist nicht das, was mich, seitdem ich beschlossen habe, Musik zu machen, was mich daran interessiert hat. Später im Laufe meiner Beschäftigung mit Hip-Hop, es sei mir verziehen bei den Hörern und Hörerinnen, hatte ich den Eindruck, dass Hip-Hop neben einigen Problemen, die es als Musikform hat, auch das Problem hat, dass es in dem Sinne kein Alterswerk generieren kann. Also es gibt löblich, also einige wenige Ausnahmen, LL Cool J maßgeblich underrated, würde ich sagen. Ne?
Okay.
Verfügt darüber, bei Jay-Z muss man noch abwarten, könnte man sagen, dass es so ist, bla bla bla. Aber eigentlich sind es meistens immer so drei Alben.
Ja.
Das erste Album, ich komme daher, das ist meine Hood, das sind meine Leute, mit denen habe ich schon Stress gehabt, das habe ich schon. Zweites Album, jetzt habe ich Fame, die Drogen kicken ein oder ne, ich habe eine neue Freundin kennengelernt, aber auch sie hat mich irgendwie verarscht, bla. Drittes Album, ich habe die Tablettensucht oder sonstiges hinter mir gelassen, immer noch Stress mit denen, aber zum Glück habe ich immer noch meine Homies, die mir die, so bla. Danach ist meistens Feierabend.
Das bringt das aber sehr gut auf den Punkt.
Das ist aber ein internes, das ist ein Problem der Kunstform.
Ja.
Und da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es ganz, ganz viele Rap-Fans gibt, die halt auch sich von Samy Deluxe auch 2020 immer noch wünschen, dass er bitte so rappt.
Ich finde, Samy ist aber eine Ausnahme zum Beispiel. Ich finde, Samy ist zum Beispiel eine Ausnahme.
Ja.
Ich, also, wann immer ich ihn in Abständen, auch live vor allen Dingen, gesehen habe, würde ich, also, ne, ist, Samy gehört für meine Begriffe zu denen, die eine Ausnahme von dieser von mir gerade so eine unbewiesenen Regel sozusagen aufstellen. Ne? Weil ich eine integere, ja, authentische, um die Verantwortung und die künstlerischen Skills wissende Entwicklung sehe. Und,
Ich finde es halt nur vom Aspekt so spannend, weil selbst ich mich dabei ertappe, dass ich im Zweifel das erste Album höre und auch mehr über das erste Album rede als über das dritte oder vierte, weil ich dann auch schon irgendwann nicht mehr dem Künstler
folge.
Ja, aber
das hat, ja gut, okay, das hast du natürlich aber bei Johnny Cash oder, verstehst du, was ich meine, auch so. Interessant wird es ja irgendwann ab 60 plus. Also aus der Musik, wo ich komme, ist es interessant. Man traut, keine Ahnung, Leonard Cohen oder eben, ja, man traut denen, obwohl sie dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre lang Sachen produzieren, die man irgendwie nicht so, wo man eher denkt, doch, mach doch wieder wie früher, hat man immer noch die, man ist noch in der Erwartung und vertraut noch drauf, dass das Album kommen kann.
Das ist total spannend.
Bei Eric B. Ja, oder Rakim, so sehr ich sie auch liebe, habe ich diese Erwartung nicht mehr oder hast du die noch?
Null, null.
So.
Ich fühle mich, also wenn ein neues Public Enemy Album kommt, ist es für mich eher ein Gefühl von es ist unangenehm.
So ein bisschen, ne? Ja. Und man freut sich über jedes noch halbwegs gelungene Stück. Ja. So, das schmälert natürlich nicht die, wie sagt man das, Legacy heißt es so, ja? Schmälert es nicht und die Bedeutung, aber das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, für mich, ohne dass ich das vielleicht vorher so bewusst hätte formulieren können, ich will das ja immer machen.
Ich finde das total.
Wenn ich jetzt nur neuen Skills versuche nachzudiggen und irgendwann schnalle elaborierter Rap-Style, also rappen können, ist nicht mehr das Kriterium, seitdem es Trap oder was auch immer gibt. Ne? Sondern mit Trap hat eigentlich etwas eingesetzt, was ich musikhistorisch mit Punk, von Punkrock kenne. Es ist eigentlich eine, vielleicht kann man das so sagen, du kennst das vielleicht auch noch, solange es Musikzeitschriften gab, die eine Relevanz hatten in der Art, wie Musikkultur erzählerisch begleitet worden ist, gab es immer die Frage, was ist das nächste Ding? Ah, wir hatten Punkrock. Was ist das nächste Ding? Oh, Techno ist das nächste Ding. Was ist denn jetzt das nächste Ding? Ist es Jungle? Nein. Ist es Drum and Bass? Nein. So. Diese Frage ist quasi mit dem Sterben der Musikzeitschriften oder dem Relevanzverlust der Musikzeitschriften und dem Internet, vielleicht auch zum Glück, weil es eine Kackfrage oder vollkommen egale Frage ist, ins Hintertreffen geraten. So. Faktisch hat aber diese Revolution, auf die man noch in den 80er und 90er gewartet hätte, mit Trap aus meiner Perspektive stattgefunden. Mit derselben, du musst nicht mal mehr rappen können, ja?
Mhm.
Die Hi-Hat ist immer die gleiche, so wie, ja, unsere Eltern, mach die Musik, es ist immer dasselbe.
Ja.
Nein, es ist unterschiedlich so, ja? Das ist quasi das Punkrock des, ne? Der Hip-Hop-Kultur, wo dann quasi so technisch sehr virtuose Rapper wie Prog-Rock-Langweiler rüberkommen, ja, mit aber einer Erzählungshaltung, die eigentlich eher Blues ist. Also ich sehe eine stärkere Verbindung zwischen Young Thug, den ich sehr schätze und sehr bewundere, zu, weiß ich nicht, Latin Hopkins oder John Lee Hooker, ja. Als zu Nas.
Es sind großartige Sätze, die hier fallen. Das ist immer eher sehr Young Thug. Das sind Dinge, die ich auf jeden Fall nicht erwartet habe, als ich ihn.
Aber du kannst es nachvollziehen, was ich meine, ne?
Voll.
Ich finde
auch das total interessant, gepaart mit dem Aspekt, dass du ja wirklich auch dann aus einer krass musikalischen Sicht auf das Ganze achtest und das Genre damit dir ja im Prinzip ehrlicherweise relativ egal ist.
Weil die Musik, wenn die.
Genau.
Verstehst du, sowas wie, als ich How Much a Dollar Cost zum ersten Mal gehört habe, obwohl ich wusste, es ist in dem Künstler und in seinem Produktionsstab drin, sowas zu machen, weil Section 80 das schon andeutete und andere Sachen auch. Es hat mich so gerührt, ich war so beglückt darüber, das zu hören, weil es ein so, ja, musikalisch und vom Vortrag her ein so starkes und schlaues und wundervolles Stück ist und man auch hört, dass selbst bei diesen, sagen wir mal, ich interessiere mich nur für Hyperproduzenten, natürlich die Range an musikalischem Interesse viel, viel weiter ist.
Ja.
Also man hört dann da, ob die jetzt Talk Talk Laughing Stock gehört haben oder ähnliches. Ne? Verstehst du, was ich meine?
Ich will zwei Gedanken nicht verlieren, die noch mit drinstecken. Denn das eine ist, schön, du bist ein großer Verehrer von Young Thug und damit triffst du voll in eine Generation, die irgendwo zwischen Gen Z und Gen Alpha, wie es marketingtechnisch genannt wird, in der ganz jungen Generation da auch ihren Helden finden. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal drüber reden. Was ich aber vorher nochmal ganz wichtig nochmal abholen wollte, der Punkt, du hast eben über Jay-Z gesprochen und über das Altern und ob bei 60 plus noch ein Album kommt. Dieses Rap-Genre, da hast du vollkommen recht. Lernt ja quasi durch Leute wie Jay-Z, der jetzt irgendwo über 50 ist und einem 444-Album, das dann in den 40ern entstanden ist, ob der Begriff Grown-Man-Rap funktioniert und ist stolz darauf, dass man auch mit 40 noch ein Rap-Album machen kann.
So, ne? Das ist aber nicht das Alter, was mich interessiert.
Ja.
Also spannend wird's ja erst, was hat jemand zu sagen, ne? Er oder sie in der Kunstform, die sie seit Jahren machen, wenn sie, keine Ahnung, 70, 80 sind. So. Ich hatte immer den Ahnung, dass Joni Mitchell beispielsweise, ne, auch mit 70 noch eine für mich und die Welt, die mich berührt, relevante, ne, bedeutende, inhaltlich und ja, mich berührende Platte machen kann.
Aber das macht er ja, weil du mit alterst. Das heißt, also Rap lebt ja auch sehr davon, dass es versucht, also quasi immer noch vorm Zeitgeist zu sein, gefühlt.
Es ist vor allen Dingen, ich habe das für mich damals dann so Mitte der 90er, als es so anfing, dass man so die ersten Platten hörten von Leuten, die man total geliebt hat, hip-hop-technisch.
Ja.
Warum ist denn das jetzt nicht so geil? Also die machen es doch jetzt länger, eigentlich müssten die doch besser werden.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass, und das hast du natürlich bei Metal oder ne, Rock ähnlich, wenn das Main-Tool, mit dem du arbeitest, deine Kraft ist, deine Energy, deine Power und du als neuer Hengst sozusagen auf die Koppel kommst,
ja,
und zeigst, was du drauf hast, ne, dann bist du irgendwann, wenn deine Kräfte normal,
ja,
mit dem Alter nachlassen und du vielleicht ein bisschen reflektierter oder demütiger geworden bist im Leben und es kommen aber die Neuen mit dem neuen Style, den du gar nicht mehr schnallst, weil du ihn nicht mehr schnallen kannst mit, I don't know, ne, und du nur auf die Kraft gesetzt hast, dann hast du kein Tool, kein Handwerkszeug, weißt du,
ja,
mit dem du, ich sage jetzt mal komische Begriffe, würdevoll, soulful, ja, tight und, ne, arbeiten kannst.
Hunger ist immer der Begriff, den ich benutze. Ich versuche mir da oder erkläre damit immer, warum Album 1 gut ist, warum Album 2 vielleicht noch funktioniert und warum es dann immer mal Durststrecken geben kann, weil Künstler aufgrund von Erfolg durch Hunger ihren Hunger verlieren.
Ja, also Durststrecken auch vollkommen in Ordnung. Also ich meine, es ist kein Weg ohne Umweg.
Ja.
Also jeder verirrt sich mal und muss über, ja, keiner, es ist, ja, wie viele Jahre haben, weiß ich nicht, große Künstler Sachen rausgebracht, wo man Album und Album, immer Hoffnung, immer, ach, schon wieder nicht so geil. Wieso denn nicht? So. Und bums, irgendwann, ne?
Aber glaubst du nicht,
passiert es dann doch noch?
Man muss doch, muss man am Zeitgeist sein, um coole,
nein,
Musik zu machen?
Nein.
Und ich meine damit nicht automatisch den kompletten neuen Sound zu machen, aber,
nein,
zumindest zu verstehen, wo dieser Punkt ist.
Ja, ich glaube, im Hip-Hop ist es zum Beispiel, ist es so.
Ja.
Also, ne, wenn man jetzt wieder so Boom...
jetzt, ja, ist jetzt Boom-Bap wieder da.
So, wieder da, kann man sich freuen, dass es so eine Art, ne, Revival oder irgendwie so
Welle
oder sowas.
Ich bin ein großer, ne, Fan davon, dass es gerade wieder Boom-Bap gibt, der klingt wie da, aber mit so einer gewissen... mit einem gewissen 2020er-Esprit.
Mhm. Ja, ja. Klar, das gibt's auch immer wieder,
ja,
aber auch das sind dann nur so Soundwellen. Verstehst du, was ich meine? Also, gut, bei mir ist es ein Lied,
ja,
ne? Songwriting, und,
ja,
ich singe das so. Ich schreibe alle meine Sachen alleine. Ne? Ich habe nicht irgendwie Leute, die mir was schreiben, weil das ist für mich dann immer noch so ein anderes Ding. Also, wem höre ich denn jetzt eigentlich zu von den 8 Schreibern?
Aber
ich will doch der Song kann ja trotzdem gut gebaut sein oder gut gearbeitet sein, aber wenn ich das Gefühl habe, ist das noch die, ja, ist das noch der Interpret oder ist das,
ja,
weißt du?
Aber hättest du nicht gern mal mit jemandem wie Chuck D gemeinsam am Song gearbeitet?
Nein, Gott bewahre, nein.
Warum nicht?
Puh. Nein.
Kill Your Idols?
Brauche ich nicht. Nein. Also es ist,
oder ist es wirklich egal?
Ja. Also, gefühlt mäßig habe ich mit ihm zusammengearbeitet. Verstehst du, was ich meine?
Ja, 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 verstehe.
Es gibt Künstler, die sind so präsent bei dir in deiner Bude oder in deinem Leben, im Spirit von irgendwem, ja. Klingt natürlich jetzt total übertrieben, aber fühlte sich an, als hätte man. Hat man natürlich nicht. Du weißt, was ich meine.
Ja, aber klar.
Man ist nie alleine, wenn man, ne, arbeitet.
Guck mal, du bist mit Rap in Verbindung gekommen zu einer Zeit, wo die Leute noch nicht ganz verstanden haben, was das ist. Hast es offensichtlich bis heute bei dir behalten und dann auch in allen Epochen und Phasen, in denen Leute sich das Genre im Allgemeingültigen nicht verstanden, vielleicht auch darüber lustig oder es kritisiert haben. Hast du irgendwann mal Rap verteidigt oder Rap verteidigen wollen an irgendwelchen Stellen, als du im Dialog darüber warst?
Nein. Also ich habe das nie erlebt, dass es quasi unter Beschuss oder Kritik
wirklich
stand.
Wirklich nicht, ne?
Nee. Also, obwohl doch, jetzt, klar, entschuldige bitte, das war etwas vorschnell von mir. Obwohl nein, ich habe es nicht verteidigt, nein.
An welchen Moment denkst du denn gerade?
Mir geht es so um so, wenn es allzu misogyne, sexistische, homophobe, dümmliche, die eigene, sagen wir mal, Armseligkeit in Aggression gegen andere und mir das dann verkaufen wollen, als das gehört nun mal zu Hip-Hop dazu. Das ist die Kunstform. Da kriege ich einen zu viel. Also denke ich, so, ne? Mhm. Das ist eine Lüge, das stimmt einfach nicht. Diese Kritik halte ich für vollkommen berechtigt und bei aller Liebe für das Genre oder die Kunstform sehe ich mich dann nicht aufgerufen, da zu verteidigen.
Das ist auch vollkommen richtig, weil dann paaren sich ja auch irgendwann Liebe zur Kultur und ehrlicherweise auch vielleicht eine Fehlinterpretation des Kerns der Kultur mit gesellschaftlichen Grundsätzen, die einfach nicht zu diskutieren sind. Und wenn das an einer Stelle nicht zusammenpasst, dann passiert genau das,
ja,
was du sagst.
Ja, ich hätte eine Frage. Das hat sich mir selber nicht so erschlossen, weil ich so auf so, wie hieß das immer, so Battle-Rap-Veranstaltungen, wo die Leute sich, die dann darin bestehen, dass die Leute sich so gegenseitig, wie nennt man das?
Aufs Übelste beleidigen.
Herabwürdigen.
Ja.
Aus meiner Erinnerung war das eigentlich eine Sache der Straße, die eine, wie man so will, ein Versuch war, real körperlich aggressive Kämpfe, ne, verbal, rhetorisch zu befrieden.
Ja.
Also sich eben, ne, nach Regeln eine Auseinandersetzung zu führen. Diese Art des Battle Raps war aber nie vorgesehen als zu veröffentlichendes, ja, Stück oder Album. Ne? Das setzt, verstehst du, was ich meine?
Voll.
Also ich denke, solange es dann sozusagen als ein kompetitiver Wettstreit, ne, zur Befriedung von so, ne, Gangrivalitäten, whatever, eingesetzt wird, fein mit mir, könnt ihr gerne machen, dass dann irgendwann da jemand darauf gekommen ist, lass uns das als eine Platte machen und erzählen, dass das geil sei. Möglicherweise war es Dre und Jimmy Iovine, die dann Eminem. Ich erinnere noch die Debatten, die dann, ich glaube, das ist auch in dieser komischen Doku über die beiden, war das irgendwie Netflix oder wo war das, erinnerst du das?
Genau.
Wo dann quasi die Problematik School-Shootings Eminem und Marilyn Manson in eins sozusagen versucht wurde, ne, zu verteidigen.
Ja. Ja.
Ich finde diese, die Verteidigung vor dieser Kritik greift zu kurz. Ich glaube an dieser, damals Tipper Gore war das, glaube ich, die diese unsäglichen Positionen eingenommen hatte. Mit den, ne?
Ich bin gerade nicht sicher, aber ja.
Das greift für mich etwas zu kurz. Ich glaube, es ist, und das ist das Problem Eminem, ja, das ist mir aufgefallen bei seinem technisch virtuosen Rant gegen Trump. Du erinnerst das vielleicht, wo er auf dieser Loft steht und dann auf einmal so ein Freestyle gegen Trump und alle sind total begeistert, wie toll das sei. Und ich dachte, Alter, du bist Trump selber gewesen. Also da ist wie ein Saulus, ja, der zum Paulus wird, angesichts des noch größeren, ja, Spackos, der dann im anderen Dinge vorwirft, die, mit denen er selber Millionen-Selling, ja, Alben zugeballert hat. Homophoben Quatsch, ja, Frauen und Menschen, ja, Haar ist nur eine Kunstform, geil wie virtuos. Das habe ich damals schon nicht gedickt, auch wenn die Produktionen cool waren. Verstehst du, was ich meine? Also das, ne, das ist so ein Problem, dass in die, wie das Rap historisch behandelt wird, ne, um das Genre als Ganzes zu schützen, wird eine berechtigte Kritik an Dre, Jimmy Iovine und beispielsweise Eminem nicht zu Ende gedacht, ne?
Also, das ist total spannend. Also, da du nicht wirklich eine Frage formuliert hast, versuche ich trotzdem so ein bisschen meinen Impuls damit dazu zu geben. Ich glaube, und das rechtfertigt das auch nicht, aber diese Grundessenz von Hip-Hop, dass es dir irgendwie als Metier und damit auch als Tür zur Verfügung steht, in andere Welten zu kommen, in die du vielleicht sonst nicht kommst, und dass du es schaffst, dass Leute dir zuhören und die dir sonst nie zuhören. Das ist, glaube ich, erstmal das Vehikel, auf dem du dich bewegst. Und das führt in der Urform, was den Battle-Aspekt angeht, ja genau dazu, dass man halt in der Idealform es geschafft hat, Gewalt gegen Gangkriminalität in Texte zu packen, die dann halt sehr hart sind, aber dadurch wird dann halt keiner mehr umgebracht, sondern die haben sich gebattelt, der eine wurde erniedrigt, das Publikum hat gelacht, sie haben sich die Hand gegeben und dann sind sie auseinandergegangen. Dass daraus dann irgendwann Kunstform geworden ist, diese Erniedrigung des imaginären Gegners oder vielleicht auch
des realen Gegners.
Des realen Gegners in Battle-Formaten.
Ja, es geht einfach nicht. Also ich finde, das ist wahnsinnig schwach und armselig, wenn ich mich selber dadurch überhöhen muss, indem ich andere herabwürdige, erniedrige, ja, und das geht, das kann ich nicht unter, das gehört zur Kunstform dazu, ich finde es technisch geil gemacht, nein, dann kann, das ist nicht gut für, wie soll ich das sagen, das ist dann auch nicht mehr anders als,
Wir waren ja im Eingang an einem anderen Punkt.
Das ist nicht gut fürs Karma, ist nicht gut für die Seele.
100%.
Umso schöner, dass dann irgendwann Trettmann hier auftaucht mit grauer Beton, weißt du, wo man den Eindruck hat, ne? Und ich glaube, ein Teil der Liebe, die ihm zuteil wird durchs Publikum, ne, entsteht genau daraus, dass er, ne, zwar erzählt, wo er herkommt,
ja,
nur damit du weißt, wo ich, ne, aber sich nicht gemein macht mit dieser, ja, Herabwürdigungsfolklore, die in Deutschrap so um sich gegriffen hat.
Ja, da stelle ich vorher noch eine Frage an dich. Wir haben im Vorgespräch über was anderes gesprochen. Glaubst du, dass sowas trotzdem durch die Anführungsstriche Kunstfreiheit gedeckt ist? Was Eminem macht?
Als Beispiel? Offensichtlich ist es das, aber es...
Du bist nicht eins damit?
Nein.
Und ist dann nicht aber das Genre in sich auch so schön, weil es immer wieder schafft, den Raum so breit zu machen, dass du kannst nicht von dem Rap reden. Weil es ist nicht das, also es gibt einen Teil davon, der vielleicht dann auch irgendwann gesellschaftliche Normen und Grenzen überschreitet und dafür dann auch kritisiert und vielleicht sicherlich auch oft zu wenig kritisiert wird, aber automatisch dadurch Raum schafft, weil das Gesamtgefühl sich dahin entwickelt, dass eben das, was du sagst, und das finde ich halt zum Beispiel auch in einer Zeit in Deutschrap oder in Rap in Deutschland, wo sich viel entwickelt hat, auf einmal jemand wie Trettmann derjenige ist, der ein 20, 30 Jahre nach Beginn seiner Karriere auf einmal das maßgebliche Album für im Prinzip eine halbe Dekade macht. Ist das nicht auch irgendwie das Schöne an diesem Genre?
Ja, aber die Verbindung würde ich gar nicht ziehen. Also, entschuldige, wenn ich das so sage, aber das ist mir zu betriebswirtschaftlich gedacht. das Unternehmen muss geschützt werden. Das Unternehmen muss geschützt werden. Deswegen erkläre ich den Grund, dass es so wundervolle Blüten und tolle Musiken, damit, spannend, dass es auch das andere Extrem gibt. Nämlich das ganze hässliche, menschenverachtende, dumme. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, mich interessiert das Genre, interessiert mich nicht. Ja, mich interessieren einzelne Positionen, Sprechweisen, künstlerische Ausdrucksweisen von Leuten, wo ich eine viel größere, ne? Deswegen, dass Q-Tip dann mit Janet Jackson einen Joni Mitchell-Song macht, verwundert mich nicht. Ja. Stehst du, was ich meine?
Ja.
Weil Q-Tip oder Tribe Called Quest genau dieser, wir können ja nur sagen Vibe oder was auch immer, ne? Der Glaube an das Gute in den Menschen, der Glaube an das Heilende der Musik, der Glaube an das, ja, an die Friedensmacht der Musik, das ist sicherlich anstrengender, ne? Sich auch vielleicht dann damit durchzusetzen, in den Playlisten oder wo auch immer. Aber das ist das, was mich interessiert an Musik.
Findest du denn heute immer noch wieder Künstler, die dann auch diesem eigenen Anspruch an Musik und an dem, was dich daran interessiert, an diesem Teil am Genre, was dich interessiert, was dich heute noch immer wieder triggert? Also junge Künstler, die dir auffallen und dir wieder eine neue Inspiration geben?
Klar, ja klar. Passiert immer wieder. Habe ich jetzt aber gerade konkret was?
Ich könnte jetzt ein paar Namen die Ohr, hier auf den Tisch werfen und mich würde mal interessieren, ob du sowas wie OJ Kimo mitbekommst.
Sehr gutes Album. Ja, das ist das, was ich meine. Sehr soulvolles. Funkvater Frank, glaube ich, heißt
genau,
der. Ne?
Ja.
Ja, sehr gute. Die Musik ist geil, die Haltung von dem Typen, also das ist wirklich toll.
Es ist trotzdem explizit, aber hat eine und ist auch ein bisschen eines etwas Reporterhaftes aus dem.
Ja, ich höre einen ganzen Menschen. Das ist das, worum es mir geht.
Das ist sehr gut gesagt.
Der verantwortungsvoll, ja? Mit sich, seinem Leben, der Kunst und dem, was er für andere macht, umgeht. Das finde ich. Und das ist für mich die Schönheit, ja? Der Kunstform, wenn man so will.
Ja.
Alles andere, was ich vorhin beschrieben habe, findet man natürlich nicht nur in Hip-Hop, um das mal klarzustellen.
Ja.
Das ist in der deutschen Comedy-Kultur ganz genauso.
Ja.
Das ist mittlerweile in irgendwelchen anderen, ne? Das scheint
ein gesamtgesellschaftliches Problem zu sein.
Sicherlich. Und insofern ist natürlich Hip-Hop auch nur ein Ausdruck davon, aber das heißt ja nicht, dass ich es dann trotzdem irgendwie durchwinken muss oder sowas.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich mag ja auch, wie gesagt, deine harte Sezierung von diesem Genre auf die Essenz, die dich daran fasziniert und die du beeindruckenderweise bis heute auch sehr detailgetreu nachverfolgst. Das finde ich total spannend. Kriegst du, so wenn dann, oder wie mache ich das? Ich formuliere es anders. Eigentlich möchte ich von dir noch mal ein paar Namen haben, aber ich will noch mal einen.
Ich finde das neue Frauenarztstück Autobass ganz gut. Hast du das schon gehört?
Ja,
das ist ganz unterhaltsam.
Kommst du mit Namen um die Ecke, die ich niemals von dir erwartet hätte?
Nein?
Großartig.
Reden wir jetzt über Deutschrap oder international?
Du kannst die ganze Welt mit in diesen Podcast bringen.
Ich schnall gerade, vielleicht kannst du mir da Nachhilfeunterricht geben. Ich schnall gerade die Situation nicht mit Young Thug, der sitzt im Gefängnis, Gunna glaube ich auch. Ja. Ne? Wegen irgendwie Gang-Member-Shit oder sowas, weiß man dann
nicht
aus der
Kommune. Nein, kann ich dir nicht im Detail weiterhelfen. Aber schreck dich das ab und dann setze ich nämlich kurz meine Frage dazwischen. So jemand wie Haftbefehl hat den Feuilleton gefühlt einmal, was Hip-Hop angeht, auf links gedreht und alle waren auf einmal ein riesengroßer Fan von diesem Phänomen Haftbefehl, das ja auch ziemlich explizit und einfach auch manchmal drüber ist, als Reporter aus seiner Welt heraus. Fasziniert dich so ein Künstler oder greift da dann auch eher das Gefühl von, der sagt Dinge oder macht Dinge, die ich nicht mit mir vereinen kann? Also fühlst du so einen Künstler wie Haftbefehl, auf den sich dann der Feuilleton einigen kann, der nichts mit Hip-Hop zu tun hat?
Fühlen jetzt nicht. Die Sachen, die ich gehört habe, fand ich gut. So. Ich finde, bei den Sachen, die ich da gehört habe, die ich gut fand, es ist eine ernstzunehmende, soulvolle, wenn man so will, Position. Ne?
Und den ganzen Mann erklären oder den ganzen Typen beschreiben.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also das steht mir jetzt nicht zu, über Substanzmissbrauch und irgendwie Bedeutungsfalle, in die er getappt ist, auch durch die Zurufung des Feuilletons möglicherweise. Ich nehme ihn jetzt als so einen eher strugglenden Typen wahr. Ne?
Hat jüngst in diesen Tagen
aus der Balance gebracht so ein bisschen.
Genau. Jüngst in diesen Tagen gerade alle Touren abgesagt und sagt, er braucht jetzt erstmal eine längere Pause. Wie lange die dauert, weiß er nicht.
Ja, ich wünsche ihm das Beste, weil die Art, wie er den Schmerz, den er sicherlich auch hat, der, wie soll man sagen, dieser Abgrund, den man in ihm spürt, von dem er, ne, also mit diesem wütenden Impetus, der aber geschmeidig vorgetragen ist. Früher hätte man gesagt, er hat den Blues.
Ja.
Er weiß um den Blues.
Ja.
So.
Ja.
Und insofern gilt ihm meine Solidarität und ich, ja? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, vielleicht
so.
Spannend.
Aber er ist kein, er hat sich, glaube ich, nicht dadurch eben in Stellung gebracht, überhöht, indem er andere herab gewürdigt hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja, voll. Du bist ja gestandener Musiker, hast in deinem Leben schon viel gesehen, viel gemacht. Und gibt es trotzdem irgendwie sowas wie so ein Hip-Hop-Fan-Moment, an den du dich selber erinnerst? An den du mal einfach nur Fan von etwas warst, was du erlebt hast?
ja, wie gesagt, ich kann nur Public Enemy erwähnen. Ja, das war für mich, ich war so erleichtert. es gab so eine Phase, wie gesagt, wo ich dachte, okay, also das an dieser Art von Haltung, wie ich sie eigentlich mit Musik verbinde, scheint kein Interesse mehr zu bestehen. Es war so anderthalb Jahre vor Blumfeld, gut, vielleicht was anderes machen oder sowas, obwohl es eigentlich immer das war, was ich machen wollte, Musik. Aha. Und da war es eben Public Enemy, andere Hip-Hop-Künstler, wo ich dachte, ah nee, das sind ja mal, weißt du? Ah, da findet das ja statt. Cool, okay, dann mach ich auch weiter. Weißt du, was? So,
ja,
also.
Ja.
Ja, und ich kann das mit Kendrick, auch wenn man da jetzt abwarten muss, wie sich das weiterentwickelt, weil auch das neue Album, sagen wir mal, ja, aber ich, also was ich höre ist,
es ist zu viel gewollt und zu wenig gemacht.
Na, ich finde eben, und das ist aber auch eine Limitiertheit von Hip-Hop als Musik, ich merke, dass die Produzenten und die Musik über weite Strecken auf dem Album nicht in der Lage sind, das abzubilden, was der Künstler selber fühlt. Auf der textlichen, inhaltlichen Ebene sehe ich, dass er sehr, sehr genau, ja, und ehrenwert alles das, was, ja, ihn betrifft, auch seine Stellung, zu verhandeln versucht und zu berücksichtigen versucht. Das finde ich sehr, sehr ehrenwert. Ich glaube, er weiß genau um das Problem seiner Verantwortung, die er hat, ne? Auch vor dem Hintergrund der, ne, afroamerikanischen Diaspora, aus der diese Musikform, ja, entstanden ist, transgenerationale, ja, Traumavererbung etc. etc. Da ist er sehr, sehr präzise und genau, auch in seinem Glauben und seiner Liebe. Also er fühlt sehr genau, aber die Musik ist über weite Strecken nicht in der Lage, das abzubilden, sondern sie rennt so hinterher. Sie wirkt wahnsinnig gestresst und überfordert über weite Strecken. Wenn du es einfach nur hörst, virtuos auch in Stellung gebracht, bestimmte Sachen, aber gestresst. Und dann gibt es zwei, drei Stücke. Für mich ist Mirrors am Ende eigentlich das Stück, wo ich denke, okay, das ist ein großartiges Stück Musik, weil es genau das, ne, Künstler und Song sozusagen sind eins. Die Hard heißt ein anderes, deutet das auch schon an. Da ist das auch schon da, das ist auch ein sehr starkes Stück. Und dieses We Cry Together, glaube ich, heißt, es ist mir etwas zu theatralisch performativ so. Das ist eine, das ist so ein bisschen geschummelt. Aber solange ich bei jemandem sehe, er ist nah am Problem, er weiß, worum es geht, was die Arbeit ist, habe ich immer noch Vertrauen, verstehst du? Und insofern, ja, ich sehe das, was du auch meinst, aber ich finde es besser, weil interessanter als das Damn-Album.
Ja, ja. Ich bin bei Kendrick immer derjenige, der mit Good Kid, Mad City anfängt und nicht mit das.
Ja, aber wenn du schon ADHD auf der Section 80 hörst, das ist so, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, oh, wie schön.
Ja. Ich gehöre aber auch zu den Kandidaten, die den Vorläufer von dem Durchbruch, da immer das oft schwieriger für mich ist,
ja,
zu verstehen.
Ja,
dazu
ja,
bin
ja
ich vielleicht auch nicht Musiker.
Es ist, nee, es ist auch nicht das ganze Album, ne? Es ist so, du hörst es in einem Stück, da ist schon alles da, auf eine Art. Und da entfaltet es sich so, ne? Ich habe jetzt zuletzt, das fand ich auch, das hatte ich nicht wirklich auf dem Zettel, Double Up von Nipsey gehört. Auch ein starkes Stück. Also das ist sehr.
Ich habe auch postum, als Nipsey Hussle gestorben ist, sehr viele von seinen Songs so für mich entdeckt.
Ja, ich
nachdem
muss
ich das vorher gar nicht so gefühlt habe, da war er für mich einer von vielen. Und ich habe mal, ich habe mal in Amerika im Rahmen von einer Sportveranstaltung, bei so einer DJ Khaled-Veranstaltung, hat der Another One, Another One, Another One und hat einen Superstar nach dem anderen auf die Bühne geholt. Derjenige, bei dem es am meisten abging, war Meek Mill. Weil der, und das habe ich verstanden, das war 95% Black People in diesem Raum, in dieser Halle. Ausverkauftes American Airlines Arena in Miami. Und er hat For the People. Er war der Typ von denen. Die haben alle seine Texte, konnten sie alle mitrappen. Und der macht ja keine Hooks, der macht ja keine Hits, sondern das ist und sie waren alle da. Und da habe ich verstanden, was Meek Mill ausmacht. Und seitdem fühle ich ihn anders.
Deshalb, ja, klar.
Das habe ich an ganz vielen.
Klar, ja. Es gibt bestimmte Sachen, die schneidet man nur, wenn man in den USA ist und da die Sachen hört oder sieht, wie die Leute abgehen und so. Da vermittelt sich nochmal was anderes. Ja?
Das reicht schon, von einem 7-Eleven zu stehen und Leuten dabei zuzugucken, wie die Young Thug oder Travis Scott hören und dann zu kapieren, was an Travis Scott und Young Thug für die, also wahrscheinlich weltenverändernd ist, obwohl ich das in Hamburg-Eimsbüttel wahrscheinlich nicht so fühlen kann, weil ich kein 7-Eleven hier habe.
Also. Und nimmst du Beyoncé und Rihanna auch als Teil von Hip-Hop wahr? Ist das für dich auch Hip-Hop?
Das gehört für mich. Also
und hast du eine Favoritin von den beiden?
Nee.
Okay.
Nee. Bei beiden, da bin ich so ein bisschen bei solchen Künstlern ganz oft in der Position aus, die sind nicht, die machen das nicht, irgendwie, die machen es ja nicht für mich. Ich bin Zuschauer. Ich kann dann darauf schauen und ich merke, dass ich, glaube ich, dieses authentisch sind sie beide, aber die Art und Weise, wie Rihanna es macht, mir vielleicht sympathischer ist als das Epochale von Beyoncé.
Aber strebermäßige.
Ja, aber auf der anderen Seite ist der Impact von einer Person wie Beyoncé alleine durch All the Single Ladies und so krass für eine ganze Bewegung.
Oder für eine Generation.
Ja,
oder für,
genau.
Aber ich finde, ja, dem stimme ich zu. Aber ich finde dieses.
Dann sind wir wieder beim 7-Eleven in der Reihe und dann hörst du das, siehst du Black Mama, wie sie das macht und dadurch auf einmal ein Selbstbewusstsein hat.
Ja, klar. Aber ich finde, ich mag diese Faulheit von Rihanna. Sie muss nicht durch eine ausgefuchste Choreo und noch eine Wendung, sich ihren Raum, sie muss nicht so emsig sein, sondern sie ist Star. Ja. Sie ist eine Diva. Sie steht da und sie singt gut.
Aber Rihanna hätte wahrscheinlich nicht diesen Raum, so zu sein, wenn es vorher nicht Beyoncé gegeben hätte.
Could be. Aber gut, dann können wir, dann sind wir.
Geh nochmal 20.
Bei Chaka Khan, dann sind wir bei Erykah Badu und anderen Frauen, die den Weg geebnet haben. Ne?
Erykah Badu ist zum Beispiel diese Person, die mich maßgeblich
prägte. Alter, ich war neulich, ich ging spazieren mit einer Freundin durch Berlin und auf einmal sah ich ein Plakat, Afrobeats Festival, Erykah Badu spielt. Zwei Tage vorher. Ich so, what? Shit, habe ich nicht gewusst. Die spielt, muss ich um... So, ich habe es nicht geschafft hinzukommen, so zwei Tage später. Termine und andere Sachen und so. Und ich habe mich so geärgert. Ich dachte, Mist, ich hätte es zu gerne gesehen. Und ein Tag, wieso erzähle ich denn das jetzt eigentlich? So verrückt. Ein Tag später hatte ich ein Interview in Kreuzberg und gehe, wie hieß der Laden? Overkill, kennst du das? Ja. So ein Schuhladen, so ein Store. Krass lange Schlange. So, und ich gerade auf dem Weg so zum Interview und so, was ist denn hier los? Also, keine Ahnung. Hatte Erykah Badu so einen Pop-Up-Store gemacht wegen ihres T-Shirts und so. Und ich dachte,
hast dich in die Schlange gestellt?
Nein, ich musste zum Interview, Alter. Ich kam zurück und dann kam ich zurück vom Interview und im Moment stieg sie aus dem Auto aus, zusammen mit ihrer Entourage. Ich dachte, oh, wow, so ein rotes Kleid, so ganz in Rot. Kennst du das, wie sie bei diesem Chaka Khan Tribute What You Gonna Do For Me singt?
Oh, boah, jetzt hat man zu ganz viel Musik.
Wundervoll. Also, ja, das ist eine Künstlerin.
Ich muss versuchen, die Brücke wieder zu schlagen. Aber genau, die kann ich nämlich so schlagen, weil es gibt noch so ein, zwei kleine, ich habe schon immer so ein paar Punkte, die ich gerne abfragen möchte. Jetzt bist du jemand, der auf Bühnen steht. Das heißt, du hast vielleicht auch einen anderen Glück, wenn du vor der Bühne stehst und dir Künstler anguckst. Gibt es da irgendwie einen Auftritt aus dieser Rap-Hip-Hop-Welt, der dich beeindruckt hat? Etwas ganz Besonderes, von dem du gedacht hast, okay, das war ein krasses Konzert? Oder bist du dann eher doch auch zu sehr Profi, der...
Ja, möglicherweise das. Also bei internationalen Acts, die ich gesehen habe, war es meistens das, was ich erwartet hatte. Oder häufig war der Sound auch so schlecht, dass ich fast ein bisschen enttäuscht war.
Ja.
Und so diese Erwartung der Aura irgendwie so verpuffte. Ne? Und meistens war das bestätigt worden. Ich habe bei einem Beginnerauftritt Afrop gesehen. Der hat, wo war das? War das Max-Schmeling-Halle? Und da dachte ich, wow, was für ein toller Live-Künstler. Da war ich total begeistert und beeindruckt. Auch wenn du vielleicht was anderes erwartet hast.
Ich habe hier heute...
Oder als Sammy auch quasi Backup für die Beginner gemacht, dazu kam. Und ich, Alter, der Raum hat sich geweitet. Ja, es wurde...
Ich erzähle genau...
Es freut mich einfach.
Ja, ich erzähle in diesem Kontext immer so Geschichten wie, es gibt so einen Song von ihm, der heißt Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das ist so ein Punchline-Gewitter. Yes, yo. Der geht über 5 Minuten. Den hat er auf Prodigy, irgendein Prodigy-Beat, hat er den jahrelang, zumindest was ich dann immer Deluxe-Tour und früher immer live gespielt, ohne Backup. Bam, 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 bam. Für mich einfach einer der größten Live-MCs, die dieses Land je gesehen hat. Und ich habe das Gefühl, und das beschreibst du ja, dass es auch genreübergreifend dann schon auch vielleicht eine Essenz ist, dass es noch eine Generation an Künstlern war, die auch aus dem kleinsten Jugendhaus vor 10 Leuten sich dahin gearbeitet haben, dass irgendwann auf Festivals vielleicht 10, 20, 30, 40, 50.000 Menschen zugucken, was sie machen, aber noch
die
auf dem gleichen Level
Skills,
arbeiten.
Die technischen Skills, das ist eigentlich nicht das, was mich wirklich abholt, sondern das nehme ich für, quasi für granted. Also, sondern die Art, wie er, die 2 Male, wo ich ihn dann zuletzt gesehen habe, wie der Raum sich weitete.
Ja, spannend.
Also die, das, was in den Menschen sozusagen an Entwicklung eingegangen ist, welche, I don't know, was jetzt zum Frühstück ist, welche Lebensentscheidung. Ja, weißt du, was ich meine? Den ganzen Menschen zu sehen. Das ist das, was mich freut. Das ist das, was schön ist in dem Moment. Dass er technisch oder wie auch immer gut rappen kann und was zu sagen hat, ist für mich quasi nur eine Art Durchgang zu der Schönheit des Menschen. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Es gibt so ein paar Schlussrubriken, die jetzt sehr, sehr spannend wird, glaube ich, bei all dem, was du erzählst. Wenn du 3 Künstler aus dem Rap-Kosmos für den Rest des Lebens sich darauf einigen müsstest, dass das die 3 sind, die du von jetzt an mit auf deine Reise nehmen darfst.
Big L, Kendrick, ich würde gerne weiblichen MC nennen, aber Young Thug. Sorry.
Warum Big L? Wir haben nicht darüber gesprochen.
Kann ich nicht beweisen, aber ich finde ihn musikalischer als Nas. Die Art, wie er float, auch die Intelligenz, aus welcher Perspektive er rappt und in der Lage ist, das Böse zu sagen, ohne dass es böse ist, verstehst du?
Ja.
Weil er aus einer anderen Perspektive, ne, beispielsweise sich als Devil's Son, ne, darstellt. Das finde ich sehr elegant. Ne? Es ist musikalisch. Ja? Ohne dass ich das weiß oder ich denke, er
Ich finde es so total spannend, dass Big L gerade aus der Zeit, aus der es kommt, also für Leute, die nicht in der Epoche groß geworden sind, kein Begriff ist, und für die Leute, die in der Epoche groß geworden sind, sagen, eigentlich war einer der größten dieser Zeit. Aber es gibt nicht ansatzweise die Möglichkeit, dem Tribut zu zollen, weil es gar nicht so viel Raum dafür gibt musikalisch, um das nachzuverfolgen, weil halt auch nicht so viel entstanden ist.
Ja, aber es gibt ja noch jede Menge Sachen, die man hören kann. Also es ist ähnlich wie bei Blues, ja, wo man Dekaden später nochmal guckt. Ah!
Wenn man will, kann man. Und wenn man diesen Podcast gehört hat, sollte man auf jeden Fall Big L nochmal suchen. Die anderen beiden haben wir ja ganz gut zusammengefasst. Es ist total lustig, meine letzten 3 Sachen kommen, die passen sehr schön hier. So, ich freue mich voll auf das, was du jetzt dazu sagst. Ich frage immer die Leute ich frage immer nach den Leuten nach ihrem Beziehungsstatus zu Rap. Du weißt doch so, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen kannst du ja deinen Beziehungsstatus auch einstellen.
Nee, das weiß ich nicht.
Okay, dann erzähl ich es jetzt. Dann sag mir mal deinen Beziehungsstatus zu Rap. Wie würdest du dein Verhältnis zu Rap-Musik beschreiben? Ist es eine Liebe? Ist es eine Freundschaft? Ist es eine komplizierte Beziehung?
Es ist keine wirkliche Liebe zu einem Genre. Wie gesagt, das kann, ne? Ich kann einzelne Artists, Männlein wie Weiblein, aus dem Genre fühlen und liebevoll fühlen. Das Genre, wie gesagt, das habe ich gleich am Anfang schon. Es tut mir leid.
Und deswegen finde ich die andere nächste Frage total gut, weil bei dem, worüber wir gesprochen haben, und also diesen wirklich herrlichen Einblick in deine Beziehung zu Rap. Auf einer 10er-Skala bewertet, wie viel Rap würdest du sagen, bist du? Weil ich würde nämlich sagen, du bist verdammt hoch geradet, obwohl du es eigentlich gar nicht vielleicht, ne?
Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich sehe, dass die Frage, ich freue mich über die Frage, aber bitte sieh es mir nach, dass ich die Beantwortung gerne dir oder anderen überlasse. Also ich gucke aus einer liebevollen, ja,
Distanz
und Ferne, sehe ich das und so. Also,
und umso schöner wird die letzte Rubrik, die ich mit jedem mache. Und das liegt aber an folgendem Grund. Und er sagt zwar immer, das stimmt nicht, aber ich bin trotzdem felsenfest davon überzeugt. Name Originals heißt der Grafiker, der aus dir einen Charakter zeichnen wird. Den sehen die Leute schon, wenn sie jetzt das Cover von dem Podcast gesehen haben. Und da führt das Gespräch mit ein. Und ich versuche dann aber in so einem Entweder-Oder-Spielchen eine kleine Essenz noch zu schaffen, damit man so ein Gefühl dafür hat, was für eine Art von Rap-Hörer du eigentlich bist. Und das ist die erste Frage. Ist es mehr Deutschrap, der dich fasziniert, oder mehr die internationalen Sachen?
Internationale Sachen.
Und definitiv die Antwort kenne ich schon. Ist es mehr der Gangster-Kram, also die harten Sachen, oder mehr der Conscious-Rap?
Ich denke mehr Conscious-Rap.
Definitiv Party-Mucke oder das, wo man die Kapuze hochmacht, die Kopfhörer auf und alleine für sich ist?
Nee, Party-Mucke.
Finde ich gut. Klassik-Sachen oder eher der neue Kram?
Was sind Klassik-Sachen?
Definieren wir es wahrscheinlich alles, was 10 Jahre alt ist.
Ach so, oder? Nee, dann neuer Kram.
Ja. Und Mainstream oder Underground?
Also, ich tendiere eher zum Mainstream, ja.
Wenn es 6-7-stellige Streaming-Zahlen auf Streaming-Plattformen
hat. Ach so, nee. Also ich meine, für mich ist natürlich selbst Young Thug, wie soll ich das sagen? Das ist ein Underground-Künstler für mich im Vergleich zu Travis Scott, den ich nicht so digge wie Young Thug. Ich finde, ne? Aber er ist natürlich klickmäßig oder was auch immer.
Als Genre-Experte sage ich dir, wenn es um Young Thug geht, dann ist es Mainstream. Dann ist es Hip-Hop-Mainstream, dann lassen wir.
Okay, dann bin ich Hip-Hop-Mainstream, es tut mir leid, ja.
Guck mal, es ist lustig, wie du dich dafür entschuldigst, was es dir fast unangenehm ist, aber ist es nicht, ganz im Gegenteil. Es ist eine Freude, mit dir sich darüber zu unterhalten, auch aufgrund der Perspektive. Und deshalb brauche ich am Ende 3 Songs für unsere Playlist von dir. Das ist die schlimmste Frage, die
ich... Nee, überhaupt gar nicht, also, aber ich habe sie eigentlich schon genannt, also... Okay. Ich überlege jetzt, ob Mirrors oder, ja, nee, How Much a Dollar Cost von Kendrick ist so oft gefallen in diesem Gespräch, das sollte man hören. Young Thug, Hercules.
Aha.
Kann ich mehrere sagen? Nipsey Double Up finde ich auch super geil, sollte man hören. Gerne auch Frauenarzt Autobus, das neue.
und so weiter und so fort. Ich glaube, du musst einen Anruf.
Yes.
Hast du eigentlich eine Rap-Playlist bei irgendeinem Streaming-Anbieter, die du heimlich immer hörst?
Nee. Ich habe das gar nicht. Soll ich das machen? Ja, wahrscheinlich.
Mhm. Bist du noch klassisch CD-Sammler?
Vinyl.
Vinyl? Mhm. Also wirklich auch so? Also das heißt, das, was nicht auf Vinyl stattfindet, findet vielleicht auch nicht bei dir statt? Oder ist auch schon...
CDs habe ich auch, Streaming habe ich nicht, nee.
Also das heißt, die Streaming-Welten, die sind nicht deine Quelle, um Musik zu hören?
Nee.
Das ist total spannend. Und genauso spannend wie dieses ganze Gespräch. Jochen Diestenmeyer, vielen, vielen Dank für
deine Zeit.
Ich
habe dir zu danken, lieber Nico.
Es war mir eine Freude. Bis bald bei der nächsten Folge von Was ist Rap für dich? Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.